Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Offenbarung Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardis schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne: Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Zur Zeit strahlen uns von vielen Plakaten freundliche, vertrauenserweckende Gesichter entgegen. Man wirbt um die Gunst der Wähler. Und wenn wir einmal fragen, was steht denn nun eigentlich dahinter, was will man vermitteln, sowohl mit dem äußeren Erscheinungsbild als auch mit bestimmten Schwerpunkten, die man setzt für die zukünftige Politik, was will man eigentlich vermitteln, dann kann man eine grundsätzliche Antwort darauf geben. Man möchte das Gefühl der Sicherheit, man möchte eine Garantie herüberbringen, die den Menschen dazu bewegt, zu denken, jawohl, wenn wir die oder die Partei wählen, dann wird es besser werden in Zukunft. Dann werden die Dinge besser laufen als bisher. Also das Gefühl der Sicherheit spielt beim Wähler eine ganz, ganz große Rolle. Wem kann ich vertrauen im Blick auf das, was er verspricht? Es gibt falsche Sicherheiten und ich denke, manche werden dann doch in den kommenden Jahren sich wieder getäuscht sehen, weil sie ein falsches Gefühl der Sicherheit hatten. Ihre Sicherheit, ihr Vertrauen ist enttäuscht worden. Falsche Sicherheit gibt es auch im Raum der Christenheit, im Raum der Gemeinde Jesu, und das ist das Thema, das uns heute Morgen hier einmal beschäftigen soll, im Blick auf das Sendschreiben an die Gemeinde zu Sardes. Die Stadt Sardes war die Hauptstadt des antiken Königreiches Lydien und später der Sitz eines Gerichtsbezirkes in der römischen Provinz Asia. Sie liegt im Hermostal am Fuße des Tmolos-Gebirges, auf dessen aufragendem Gipfel die Zitadelle lag, circa 20 Kilometer südlich des Hermos. Die Reste der Stadt liegen etwa 10 Kilometer westlich vom heutigen Salili in der türkischen Provinz Manisa. Sie hatte zur Zeit der Römer nicht mehr die Bedeutung, die sie einst gehabt hatte, obwohl sie aufgrund ihres Wollhandels blühte und reich war. Moralisch war sie ziemlich heruntergekommen. Nach einem Erdbeben, das 17 nach Christus stattfand, war die Stadt dank der großzügigen Unterstützung durch Kaiser Tiberius wieder aufgebaut worden. Diese Stadt hatte eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich. Ihr letzter König war Krösus, allen unter uns ein Begriff, bekannt wegen seines sagenumwobenen Reichtums. Er regierte von 560 bis 546 vor Christus. Religiös war diese Stadt vom Artemiskult geprägt. Dieser Gottheit schrieb man die Macht, zu Tote wieder lebendig zu machen. Ein falsches Sicherheitsgefühl und ein damit verbundener Mangel an Wachsamkeit führten dazu, dass die Perser diese Stadt, die in ihrem Kern als uneinnehmbar galt, sie lag auf einem Felsen, einnehmen konnten. Und dasselbe Schicksal wiederholte sich dann später noch einmal. Man hatte also aus den Fehlern der Vergangenheit nichts gelernt. Ähnliches wirft ja der Bundesverband der Verbraucherzentrale den Banken vor, dieselben Fehler wie vor der Finanzkrise werden heute wieder gemacht. Man hat also offenbar aus der Vergangenheit nichts gelernt. So war es auch in der Stadt Sardes. Man war nicht wachsam. Man änderte sein Verhalten nicht. Und es ist äußerst interessant zu sehen, wie in geistlicher Weise eine falsche Sicherheit der Gemeinde Jesu in Sardes zum Verhängnis wurde. Sie galt in ihrem heidnischen Umfeld als eine lebendige Gemeinde und war doch zum Teil geistlich tot. Der Herr erhebt eine schwerwiegende Anklage gegen diese Gemeinde. Das sagt der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne: Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst, und bist tot. Etliche in dieser Gemeinde hatten also den Schein der Frömmigkeit, aber sie kannten nicht die lebensspendende Kraft Gottes. Das fehlte unter ihnen. Schon zu der Zeit, als Paulus noch lebte, war in den Gemeinden nicht alles Gold, was glänzte. In dem zweiten Brief an Timotheus schreibt Paulus in Kapitel 2, Vers 20, in einem großen Haus, er meint eben die Gemeinde, dem Bekenntnis nach, in einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu ehrenvollem, die anderen zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Es gibt also Gefäße, die man gerne auf den Tisch stellt, schöne Gefäße, Trinkgefäße oder was es auch immer sein mag. Es gibt aber auch Gefäße, in denen man den Abfall unterbringt. Das hat Paulus hier vor Augen, wenn er an die Gemeinde Jesu denkt. Es gibt solche in der Gemeinde Jesu, die führen ein Leben zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes, und es gibt auch andere in der Gemeinde Jesu, bei denen das nicht der Fall ist. Und er sagt in dem vorhergehenden Vers 19, aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen, und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Aus diesem Vers können wir schließen, dass diejenigen, die er hier als unehrenvolle Gefäße bezeichnet, dass solche sich befleckt hatten mit Ungerechtigkeit, sowohl im Blick auf die Lehre als auch im Blick auf ihren Lebenswandel. Diesen indirekten Schluss kann man hier aus Vers 19 ziehen. Und er sagt, der Herr kennt die Seinen, es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Und so gab es auch in Sardes solche, die hatten sich befleckt, sowohl mit falscher Lehre als auch dadurch, dass sie sich vermischt hatten mit dem Heidentum, Gedankengut und auch falsches Verhalten vom Heidentum übernommen hatten im Blick auf ihren Lebenswandel. Sie hatten sich befleckt. Vers 4 macht das auch wieder hier in diesem Abschnitt indirekt deutlich, wenn es heißt, aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Also wenn der erhöhte Herr hier von solchen spricht, die den Namen hatten, dass sie lebten, aber tot waren, das waren das solche, die sich befleckt hatten, mit falschem Lehrgut und mit einem falschen Wandel vor Gott und den Menschen. Ihr Leben verherrlichte Gott nicht, im Gegenteil, es machte Gott Schande. Man zählte sich und wurde auch gezählt zum Hause Gottes, aber innerlich war man tot. Es fehlte der lebendige Glaube an Christus und seine Heilstat mit den dementsprechenden Früchten des Heiligen Geistes. Man lebte in einer falschen Sicherheit. Man lebte in einer falschen Sicherheit. Das ist also das Entscheidende in diesem Sendschreiben. In der späteren Kirchengeschichte zeigte sich dann diese Art von Christentum besonders im sogenannten Protestantismus. Die Reformation war sicherlich ein großes, ein wunderbares Werk der Gnade Gottes, des Heiligen Geistes. Die Rettung des Sünders allein durch Christus, allein durch die Gnade Jesu, allein durch den Glauben, ist für immer die schriftgemäße Grundlage der Gemeinde Jesu. Das ist es, was Gott damals geschenkt hat durch die Reformatoren. Das können wir nicht hoch genug einschätzen. Davon leben wir heute. Gott hat also viel Gnade gegeben in der Reformation. Doch dadurch, dass man sich unter den Schutz nationaler Behörden stellte, fing die Welt an, über die Kirche zu regieren. Der Herr der Kirche regierte nicht mehr. Der Heilige Geist hatte nicht mehr das Sagen, das Wort Gottes nicht mehr, sondern die Welt hatte inzwischen das Sagen und bestimmte in der Gemeinde Jesu, übte Einfluss aus auf die Gemeinde Jesu. Beim Augsburger Religionsfrieden 1555 nach Christus wurde die Religion der Bewohner abhängig gemacht von der Religion des entsprechenden Landesfürsten. Also wie der Landesfürst glaubte, so glaubte dann auch die Bevölkerung. Dass es auch echtes, wahres Christenleben gab zu der Zeit, das ist klar, das wissen wir. Aber es gab eben auch viel Namenschristentum. Das war die Folge davon, dass nun die Welt regierte. Dass man einfach die Religion des entsprechenden Landesfürsten übernahm. Dadurch war eben dem Namenschristen Tür und Tor geöffnet. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Es handelte sich im Grunde genommen um einen Etikettenschwindel. Auf der Flasche stand Christ, aber der entsprechende Inhalt fehlte. Ein lebendiges Glaubensleben, ein lebendiges Geistesleben. Dieser lebendige Glaube an Christus, seinem persönlichen Erlöser, der war nicht vorhanden. Genau das war das Problem hier in Sardes. Genau das zeigte sich dann später in ganz besonderer Weise im Protestantismus. Und Luther hat bereits damals diese große Not erkannt. Aber unserer Meinung nach nicht die nötigen Konsequenzen gezogen. Oder aber sie als Kind seiner Zeit nicht ziehen können. Wir wollen an dieser Stelle nicht zu hart mit ihm umgehen. Wir haben ihm zu viel zu verdanken, als dass wir uns hier zum Richter aufschwingen könnten. Und es ist einfach tragisch, das müssen wir allerdings sagen, dass Luther den Geist des mächtigen Reformator Schlesiens, Kaspar Schwenckfeld, so verächtlich behandelt hat. Schwenckfeld betonte neben der Rechtfertigungslehre auch die schriftgemäße Heiligung auf der Grundlage der Rechtfertigungsgnade. Unter der Herrschaft der Gnade leitet uns die Heilige Schrift zu einem dementsprechenden Heiligungsleben an. Das finden wir überall im Neuen Testament. Immer dann, wenn uns eine Ermahnung begegnet. Ist das nicht Gesetz im Unterschied zum Evangelium? Hier machen wir ja einen klaren Unterschied zwischen Gesetzesbotschaft, dem, was Gott fordert und was der Sünder nicht bringen kann, und dem Evangelium. Dass Gott also in Christus Jesus dem Sünder alles schenkt, ohne dass der Sünder in irgendeiner Weise auch nur irgendeine Vorleistung zu erbringen hätte. Dass Gott dem Sünder alles schenkt, was vor Gott wohlgefällig ist. Wir sind also eingekleidet, völlig unabhängig von unserem Heiligungsleben, in eine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott, nämlich in die Gerechtigkeit Christi, die uns zugerechnet wird. Ich befürchte, dass das in der Gemeinde Jesu auch nicht immer klar ist. Dass manche ihren Heilsstand von ihrer Heiligung, von dem Grad ihrer Heiligung abhängig machen. Und deshalb nicht ihres Heils froh und gewiss sind, weil unser Heiligungsleben immer unvollkommen ist. Aber es geht um Vollkommenheit vor Gott, wenn wir in den Himmel hinein wollen. Du musst vollkommen sein vor Gott. Du musst perfekt sein. Du musst das Gesetz Gottes in allen Stücken eingehalten haben, sonst hast du keine Chance, ins Himmelreich zu kommen. Das lehrt das Gesetz. Und einer, der darunter zerbrochen ist und zu Schanden geworden ist, der weiß, was das bedeutet, dass Jesus gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Dass seine Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit ist. Dass wir eine vollkommene Gerechtigkeit haben vor Gott in Christus. Ein herrliches Evangelium, eine wunderbare Botschaft. Ist nicht immer so klar. Ich weiß nicht, ob das jedem Einzelnen von uns so klar und so deutlich ist, dass er unterscheiden kann zwischen Gesetz und Evangelium. Aber auf dieser Grundlage der Rechtfertigungsgnade leitet uns nun der Heilige Geist unter der Herrschaft der Gnade, nicht unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern unter der Herrschaft der Gnade an zu einem geheiligten Leben, das Gott ehrt. Wenn es auch in aller Schwachheit geschieht bei dem Einzelnen. Und der eine ein Stückchen weiter ist da als der andere. So geschieht es doch durch den Heiligen Geist. Dazu dienen auch die Ermahnungen, die uns im Neuen Testament gegeben sind. Und diese Seite darf man nicht vernachlässigen. Dann kommt es, und genau das lehrt uns die Geschichte, zu einer toten Orthodoxie oder zu einem Missbrauch der Freiheit, die uns in Christus durch die Gnade Jesu geschenkt ist. Und darum betonte Kaspar Schwenkfeld, dieser Reformator in Schlesien, nicht nur die Rechtfertigungsgnade, sondern auf dieser Grundlage, mit der wir immer wieder umgehen, die unsere große Freude ist, eben auch ein geheiligtes Leben unter der Gnade zur Ehre Gottes. Professor Karl Heim schrieb dazu, welch unsägliches Elend wäre unserer Kirche erspart geblieben, wenn man von Anfang an neben der Stimme Luthers auch auf die Stimme Schwenkfelds gehört hätte. Und wenn er seinen Einfluss auf die Reformation hätte ausüben können. Aber das hat Luther selbst verhindert. Möglicherweise, weil er Angst hatte vor einer neuen Werkgerechtigkeit, vor der wir immer auf der Hut sein müssen, immer, zu jeder Zeit. Auch eine große Gefahr. Dabei sah Luther mehr und mehr, dass die Gottlosigkeit und Unmoral in Wittenberg, in seiner Stadt in Wittenberg und überhaupt im evangelischen Deutschland fast größer war als unter dem Papsttum. Luther schreibt, wenn ich jetzt das Evangelium sollte anfangen zu predigen, also wenn ich nochmal neu anfangen könnte, wir kennen das alle, ja? Wenn wir doch nochmal neu anfangen könnten, ja? Gut, so hat Luther auch gedacht. Wenn ich jetzt das Evangelium sollte anfangen zu predigen, mal ganz neu. Ich wollte mich anders reinschicken. Den großen, rohen Haufen wollte ich unter des Papstes Regiment lassen bleiben. Sie bessern sich des Evangeliums nichts, sondern missbrauchen nur seine Freiheit. Also viele, die große Masse in der damaligen Zeit, war dankbar dafür, dass sie durch Luther, durch die Reformation, sagen wir es besser so, durch die Reformation frei geworden war von dem Joch, von dem drückenden Joch des Papsttums. Aber damit hatte sich die Geschichte auch. Nun meinte man, man könne tun und lassen, was man wolle. Man brauche es mit der Sünde nicht mehr so ernst zu nehmen. Man brauche nicht mehr nach dem Willen Gottes zu fragen. Man könnte so einfach munter drauf losmachen. Das war die große Masse. Weshalb Luther sagt, diese große Masse hätte ich am besten unter dem Regiment des Papsttums gelassen. Was meinte er denn damit? Damit es moralisch wenigstens ein bisschen besser zuginge in unserem Lande. Das meinte er damit. Und es gibt immer nur eine kleine Schar, die mit dem Evangelium von der Gnade Gottes in Christus recht umgehen kann. Die diese neu gewonnene Freiheit, die wir haben, unter der Gnade nicht missbrauchen, sondern die nur mit der Kraftwirkung des Heiligen Geistes rechnen. Bis in die Neuzeit hinein ist das die große Not des Protestantismus. Es handelt sich dabei um eine enorme Weltförmigkeit, wobei alle als Christen angesehen werden, die getauft sind und zur Institution der Kirche gehören. Was willst du eigentlich? Ich bin getauft, ich gehöre zur Kirche, bin eingetragenes Glied oder was weiß ich. Ich auch immer ins Feld führen will, ich bin doch ein Christ. Die Notwendigkeit eines persönlichen rettenden Glaubens und eines dementsprechenden Lebenswandels wird von der großen Masse nicht gesehen. Und wenn Werke geschehen, so sind es nicht Werke des Glaubens. Der erhöhte Herr sagt hier zu der Gemeinde in Sardes, ich habe deine Werke nicht als völlig erfunden. Was bedeutet das? Es waren nicht Werke aus der Herzensbeziehung, aus der Glaubensbeziehung zum Herrn Jesus, aus der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn. Es waren letztlich tote Werke. Nicht aus der Liebe Christi herausgeboren. Ich habe deine Werke nicht als völlig erfunden. Von einem geheiligten Leben aus dem Glauben will man nichts wissen. Glaube ist etwas für den Sonntag, nicht für den Alltag. Was hat mein Glaube mit meiner Ehe zu tun? Was hat mein Glaube damit etwas zu tun, wie ich mich verhalte im Umgang mit meiner Frau, im Umgang mit meinem Mann, in der Erziehung meiner Kinder, in meinem Berufsleben? Was hat mein Glaube damit zu tun? Was hat mein Glaube mit meinem Portemonnaie zu tun? Nicht wahr? So denken doch viele, oder nicht? Der Glaube hat seinen Platz sonntags im Gottesdienst. Und wenn es hochkommt, dann auch irgendwann im Laufe der Woche in der Bibelstunde. Aber ansonsten hat mein Glaube mit meinem Leben nichts zu tun. Das ist typisch für Sardes. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot, innerlich tot. Kein lebendiges Glaubensleben. Von den Erziehungswegen Gottes mit uns weiß man nicht zu sagen. Und dass man es in allen Umständen mit Gott zu tun hat, das ist einem völlig unbekannt. Man kennt keine Freude an Gottes Wort, am Gebet, an der Gemeinschaft der Gläubigen. Anfechtungen sind einem ebenfalls unbekannt. Der Kampf zwischen Fleisch und Geist, der Kampf mit der Sünde, das alles ist einem fremd. Wachsamkeit ebenfalls, ist ein Fremdwort. Man ist geistlich tot und meint doch, dass man ein Christ ist. Das ist typisch für die große Masse innerhalb des Protestantismus und das war damals typisch für viele in der Gemeinde zu Sardes. Pastor Wilhelm Busch erzählt aus seinem reichen Leben, das er geführt hat als Evangelist, dass er irgendwo in irgendeiner Stadt eine Evangelisation durchgeführt hat. Und dann hat er die Leute gewarnt vor dem ewigen Verderben und hat sie zu Christus hingelockt, zu dem, bei dem auch der größte Sünder Gnade und Vergebung empfangen darf und ewiges Leben. Und nach der Versammlung kam dann ein Pfarrer zu ihm und sagte, ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Warum Sie uns hier warnen vor dem ewigen Verderben? Unsere Leute sind getauft. Er hätte noch hinzufügen können, sie sind konfirmiert, sind ihnen christlich getraut worden. Das reicht doch wohl. Und dann machte Pastor Busch ihm das deutlich, dass das eben nicht reicht. Das ist eine falsche Sicherheit, die viele haben. Ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich bin Glied irgendeiner Kirche, das muss doch wohl ausreichen, um vor dem lebendigen Gott bestehen zu können. Aber das ist es nicht, ihr Lieben. Was uns zu Kindern Gottes macht, ist der Glaube an Christus, unseren Erlöser, an seine wunderbaren Heilstaten und die daraus resultierende Lebensgemeinschaft mit ihm, als Frucht seiner Gnade. Alles andere ist falsche Sicherheit. Hier bei Sardes und auch in unserer Zeit, besonders im Raum des Protestantismus. Wenn es hier nicht zu einem Aufwachen aus dem Sündenschlaf kommt, wenn man das nicht verinnerlicht, was man gehört hat vom Evangelium her, aus der Heiligen Schrift, was man empfangen hat, wenn das nicht ins Herz eindringt und tiefe Wurzeln schlägt und man Gewissheit hat der Vergebung seiner Sünde durch das Blut Jesu, dann kommt es zum Gericht Gottes. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das bedeutet Gericht Gottes. Der Einzelne wiegt sich in einer falschen Sicherheit und der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht. Er kommt dann über ihn, wenn er es am wenigsten erwartet. Das ist Gericht Gottes, schreckliches Gericht Gottes. Und da hilft einer Gemeinde auch nicht, weder dem Einzelnen noch der Gemeinde insgesamt, eine gute, gesegnete Tradition. Manche leben ja auch in diesem Wahn, dass es ausreiche, in einer christlichen Familie aufgewachsen zu sein oder aber ansonsten eine gute kirchliche Tradition zu haben. Wir wissen, dass wir in Wuppertal hier besonders reich gesegnet worden sind in der Vergangenheit. Man möchte sagen, überaus reich gesegnet, wie kaum andere Städte in unserem Land. Wie viele Glaubenswerke sind hier ins Leben gerufen worden? Evangelische Gesellschaft für Deutschland gehört dazu. Die Heilsarmee und viele andere Glaubenswerke haben ihre Wurzeln hier in Wuppertal. Das ist eine große Sache. Gott hat reich gesegnet. Wir denken an viele bekannte Verkündiger des Evangeliums, die hier gewirkt haben in Wuppertal. Der Vater von Pfarrer Wilhelm Busch beispielsweise, Dr. Busch, hat hier das Evangelium verkündigt. Wir denken an andere, an Krummacher, an Kohlbrügge. Viele könnte man aufzählen. Ich war neulich hier in Barmen unterwegs und dann fiel mein Blick hinter der Synagoge, mein Blick auf ein Straßenschild mit der Aufschrift Paul Humburg. Das hat mein Herz sehr erfreut. Paul Humburg hat das Evangelium in der Gemarker Kirche verkündigt. Und nicht nur dort, sondern weit über die Grenzen unserer Stadt hinaus, unter vielen jungen Leuten. Ein gesegneter Zeuge des Evangeliums. Also wir haben eine wunderbare, segensreiche, geistliche Tradition. Aber was ist davon geblieben? Können wir uns darauf verlassen? Kann sich eine Gemeinde darauf verlassen, auf ihre gesegnete Tradition? Kann sich der Einzelne darauf verlassen, auf eine gesegnete Tradition? Ich denke, das wäre eine falsche Sicherheit. Das reicht nicht aus. Wir wollen dankbar sein für unsere Glaubensväter. Darauf weise ich ja immer wieder hin. Wer nicht dankbar ist für die Glaubensväter, der weiß nicht, was Gemeinde Jesu eigentlich ausmacht. Gemeinde Jesu in allen Zeiten, über die Grenzen des Augenblicks und der Jetztzeit hinaus. Der eine Leib Christi, in dem einer dem anderen Handreichungen tut. Wie dankbar sind wir für unsere Glaubensväter. Aber verlassen dürfen wir uns nicht darauf. eine gesegnete Tradition in Ehren, aber sie ist nicht unsere Sicherheit. Das ist eine falsche Sicherheit. Und darum der Aufruf zur Buße. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, das heißt, das im Begriff ist zu sterben. Werde wach, das ist der Aufruf zur Buße, zur Umkehr, zum Umdenken, zur Neubesinnung. Es ist im Grunde genommen ein Aufruf, sich zu dem hinzuflüchten, der sich hier in Vers 1 vorstellt, als der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Das heißt, der allein die Macht hat, in seiner Gemeinde neues Leben zu wirken durch den Heiligen Geist. Niemand von uns kann das machen, ihr Lieben. Ich könnte hier 1000 Jahre predigen oder wer auch immer hier stünde und es könnten gute Predigten sein, wenn wir an die Predigten der anderen denken jetzt einmal. Es könnten gute Predigten sein, aber kein Mensch kann eine Gemeinde lebendig machen. Kein Mensch kann einen anderen Menschen vom Tode zum Leben bringen. Es ist unmöglich. Das kann nur der Heilige Geist. Das kann nur das Wort Gottes selbst wirken. Und das sollte uns doch dazu bringen und treiben, den Herrn zu suchen und ihn anzurufen mit ganzem Ernst: Herr, erbarm dich über uns. Erbarm dich über uns. Auch über solche unter uns, die in einer falschen Sicherheit leben. Sei uns gnädig, es muss doch was von oben kommen. Ich kann es doch nicht machen. Wir können es doch nicht machen. Sollen wir uns gegenseitig neu unter das Gesetz stellen? Gut, Gesetz muss gepredigt werden, damit Menschen aufgerüttelt werden und dann Zuflucht finden beim Sünderheiland. Aber sollen wir uns gegenseitig unter Gesetz stellen? Das wird uns kein neues Leben bringen. Was wir brauchen, ist ein Werk von oben durch den Heiligen Geist gewirkt. Fleht mit mir zum Herrn, dass er das tut unter uns. Dass er sich erbarmt über uns. Er ist es, der die sieben Geister Gottes hat, das heißt also die Fülle des Heiligen Geistes, und der die sieben Sterne, das heißt die Vollzahl der Gemeinde Jesu, auch unsere kleine Schar hier in seiner Hand hat. Nur er kann etwas Neues geben, was den Vater im Himmel verherrlicht. Glücklicherweise gab es in Sardes auch solche, die aus einem lebendigen Glauben heraus ein Leben führten, das Gott ehrte. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie gibt es auch bis zum Schluss innerhalb des Protestantismus. In der Kirchengeschichte hat es im Raum der evangelischen Kirche immer wieder wunderbare Erweckungen, geistliche Aufbrüche gegeben. Gewirkt durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Pietismus, sofern er auf Gnadenboden geblieben ist. Ein Pietismus, der sich vom Gnadenboden, von der Rechtfertigungslehre entfernt, steht dem Katholizismus ungeheuer nahe, ist im Grunde seines Wesens Katholizismus. Da geht es um den Menschen in seiner eigenen Frömmigkeit. Aber es gibt auch einen gesunden Pietismus, wie ich ihn erwähnte, wenn er sich auch nicht zu den Pietisten zählen konnte. Es war noch nicht die Zeit, Gaspar Schwenkfeld, aber vom Geist her war es das. Rechtfertigungsgnade im Zentrum und auf diesem Boden dann immer wieder unter der Herrschaft der Gnade ein Leben im Heiligen Geist. Es gab das in der protestantischen Kirche immer wieder. Man hat solche Leute dann zum Teil aus der Kirche ausgrenzen wollen. Aber aus dem Buch des Lebens konnte man sie nicht auslöschen. Und das gehört mit zu den herrlichen Verheißungen für alle in Sardes, die im Glauben und im Wandel festhalten am Evangelium, das uns ein für allemal überliefert worden ist. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Das weiße Kleid, ein Bild für die Gerechtigkeit Christi. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Ihr Lieben, wir wollen uns die Frage stellen, ob wir wirklich wach sind, ob wir wirklich Leben aus Gott empfangen haben oder ob wir in einer falschen Sicherheit leben. Ein entscheidendes Merkmal, und damit komme ich zum Abschluss, ein entscheidendes Merkmal derer, die wirkliches Leben haben und die wach sind, und zwar in diesem Augenblick wach sind, ein entscheidendes Merkmal ist die Freude an Jesus und seinem vollbrachten Heil. Es heißt im Psalm 85, Vers 7, willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Das heißt also, eine Folge der Belebung, der Erweckung in einer Gemeinde ist, dass man niemand anderen mehr sieht als Jesus und ihn allein und Freude hat an ihm und seinem ewigen Heil. Dass seine Gnade einem alles bedeutet. Dass man froh ist, dass man als Sünder zu ihm kommen durfte und in sich selbst als Sünder ständig mit seiner Nähe und seiner Gerechtigkeit und seinem Segen vom Himmel herabrechnen darf. Dass wir in ihm, in Christus, alles haben, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient. Wenn unser Blick auf ihn gerichtet ist, wenn wir an ihm unsere Freude haben, dann ist das ein Merkmal, ein gewisses Merkmal dafür, dass wir Leben aus Gott haben, dass wir lebendige Christen sind und nicht solche, von denen es hier heißt, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.